Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, als Podcast mit Hans Lohmann.
Die Sendung Leute in SWR1 Rheinland-Pfalz mit Unternehmer und Buchautor Bodo Jansen. Herzlich willkommen.
Hallo. Frohe
Ostern, könnte ich jetzt sagen. Wir haben die Sendung vor ein paar Tagen aufgezeichnet, ist noch nicht Ostern, aber frohe Ostern könnte ich Ihnen jetzt natürlich auch schon mal wünschen. Wir haben eine Premiere. Sie sind der erste Leute-Gast, zumindest an den ich mich erinnern kann, der seinen eigenen Tee inklusive Teetasse mitbringt, was aber einem Ostfriesen auch würdig ist, muss man auf die Art und Weise, glaube ich, sagen. Herzlich willkommen.
Dankeschön, vielen Dank.
Was haben Sie da drin für einen Tee?
Grüner Tee, und das ist so gar nicht Ostfriesisch-like. Also wenn der Ostfriese das mitbekommen würde, dann würde er mich mit einem verächtlichen Auge anschauen. Aber ich habe mich so daran gewöhnt, und den Ostfriesentee, den gibt es dann wirklich am Nachmittag und einmal am Vormittag. Vormittags um 10.30 Uhr. Ja, jetzt in der Homeoffice-Zeit ist das ja gut möglich, und am Nachmittag dann auch nochmal.
Da sind Sie komplett durchgetaktet,
ja, quasi. Also ich habe irgendwo mal gelesen, dass der durchschnittliche Verbrauch des Ostfriesen bei über 200 Litern pro Jahr liegt und ist damit vor den Engländern. Die trinken nicht ganz so viel.
Okay, erstaunlich.
Ja, wir sind teeverrückt.
Wieder was gelernt, gleich am Anfang der Sendung. Sie haben eine Hotel- und Ferienwohnungskette, muss man sagen, mit, ich glaube, 70 Objekten und über 600 Mitarbeitenden. Und haben eine radikale Kehrtwende gemacht von einem Chef, den man, darf man das Ostern sagen, den vielleicht die meisten als Arschloch beschimpft hätten, hin zu einem vorbildlichen Chef. Darüber werden wir ausführlich reden. Und Sie haben, wie viele andere Menschen auch, gerade Unternehmer und gerade im Bereich Gastronomie, Tourismus, natürlich auch negative Erfahrungen jetzt sammeln müssen durch die Corona-Krise. Also aktuell sind Ihre Immobilien alle, nehme ich an, komplett geschlossen? Oder ist da irgendwas los? Geschäftsreisende gibt es da wahrscheinlich an Nord- und Ostseeküste nicht so viele, die dann da jetzt übernachten, oder?
Also tatsächlich gibt es zwei Hotels, die einen kleinen Teil an Geschäftsreisenden beherbergen. Wir haben sogar ein Hotel, das für ein Ministerium Quarantäneaufenthalte organisiert. Mhm. Aber der Großteil der Gruppe ist seit Monaten geschlossen und macht eben auch keinen Umsatz.
Und die Mitarbeiter in Kurzarbeit. Und trotzdem haben Sie in Ihrem neuen Buch, das noch gar nicht draußen ist, das am 19. April erscheint, namens Eine Frage der Haltung, da auch eine ganze Menge positiver Dinge gefunden, die Corona Ihnen und auch Ihren Mitarbeitenden gebracht hat. Wir wollen jetzt auf keinen Fall Corona schönreden. Corona ist blöd, ohne Frage. Wir freuen uns, dass es vorbeigeht. Aber was ist exemplarisch für Sie tatsächlich eine hoffnungmachende Geschichte?
Eine hoffnungmachende Geschichte ist, dass die Menschen die Zeit, die sie reflektiert haben, sehr viel gefunden haben, was für sie bedeutsam war. Mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Sie haben mehr Zeit gehabt, über sich ein Stück weit und das Leben nachzudenken. Und die Zeitspanne des Lockdowns war jetzt so lang, dass es nicht nur bei den Überlegungen geblieben ist, sondern sie tatsächlich auch Dinge in die Tat umgesetzt haben. Und da gibt es sehr viele schöne, bewegende Geschichten bei uns im Unternehmen. Aktuell produzieren die Mitarbeiter Videos für ihre Mitmenschen in der Öffentlichkeit, mit denen sie einfach Hoffnung machen wollen und eben auch darüber berichten, was sie alles, welche Möglichkeit, welche Gelegenheiten so ein Lockdown auch bietet. Natürlich ist es grausam.
Eine ganz interessante Geschichte, das ist eine Trinkgeld-Challenge, die sie auch machen. Also immer viele Angestellte, die im Service arbeiten, Zimmermädchen, Kellner, also das Übliche,
ja,
die normalerweise Trinkgeld bekommen. Und da haben sie sozusagen so eine Art Ersatzmöglichkeit der Trinkgeldbeschaffung installiert. Finde ich ganz interessant.
Ja, die Mitarbeiter, die bekommen ja normalerweise, wenn sie einen guten Service leisten, auch von den Gästen Trinkgeld. Klar. Die Gäste sind jetzt nicht da. Also war die Frage, für wen können wir denn jetzt einen guten Service leisten? Und gäbe es theoretisch auch eine Möglichkeit, dafür Trinkgeld zu bekommen? Und wir haben uns dann überlegt, dass ich mit einem Kollegen, wir geben so Online-Impulse, zu dem sich dann die Zuhörer anmelden können und ein Trinkgeld geben können. Und diese Trinkgeldkasse wird dann aufgeteilt auf die Mitarbeiter. Und zwar nach einem Modus, nämlich die Mitarbeiter produzieren Videos, wo sie ermutigende, inspirierende Geschichten, Erkenntnisse, Erfahrungen teilen, die positiv sind. Das ist ganz wichtig. Und je häufiger das Video geliked wird und geteilt wird und auch angeschaut wird, desto größer und stärker füllt sich die Trinkgeldkasse der Mitarbeiter. Und die sind ganz fleißig am Produzieren und die Trinkgeldkasse füllt und füllt sich. Und das ist für die Menschen sehr, sehr wichtig, weil wir sind ja in einer Branche, die nicht so hohe Löhne zahlt und wo die Menschen auf das Trinkgeld angewiesen sind.
Ja.
Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr bedeutsam für sie. Und sie haben richtig etwas in Bewegung gebracht, erst zögerlich und dann immer stärker. Und jetzt ist eine große Bewegung
entstanden. Was kommen denn da für Videos bei rum? Also richtig Kunst?
Sehr kreativ. Also es geht, wie wir das Coronavirus bekämpfen. Mit Pfeil und Bogen haben sie so eine Challenge gemacht, so bildhaft dargestellt. Sie haben Staffelläufe gemacht. Das ist die letzte Etappe einberufen und wie sich das dann anfühlt, wenn der Staffelstab die Ziellinie überschreitet. Wir haben Mitarbeiter, wir haben einen Musiker, der hat einen Song gemacht, der hat ihn komponiert, da wieder zurück ins Leben heißt der. Und der geht gerade durch die Decke, das ist ganz wunderbar.
Also und im Hauptberuf ist er Kellner.
Hauptberuf ist er Gästebetreuer. Okay. Unsere Standorte sind Großenbrode. Und der hatte als erstes gesagt, ja, ich produziere ein Video mit meinen Kolleginnen, mache ein Musikvideo, zurück ins Leben. Und das ist jetzt seit 4 Wochen online und geht wirklich steil durch die Decke und macht wirklich Hoffnung und gute Laune.
Ob die Leute alle hinterher nach Corona noch Lust haben, beispielsweise morgens den Frühstückstisch zu decken, kann man fast, wenn man es negativ denkt, dran zweifeln.
Tatsächlich ist das eine Entwicklung, die wir erfahren. Es gab vor kurzem im Fernsehen die Aussage, lieber Fließband als Kurzarbeit. Es kann durchaus sein, und das erleben wir in ganz kleinen Teilen auch, dass Menschen diese Zeit der Stille und des Nachdenkens auch darüber nachdenken, ob denn das, was sie die letzten Jahre gemacht haben, wirklich das ist, wofür sie in Zukunft jeden Tag aufstehen wollen. Und das gibt es schon. Und es braucht wieder ein Training. Aber da habe ich jetzt auch gerade heute Morgen ein Video gesehen, wie sie sich wieder ins Training bringen. Da waren Mitarbeiterinnen aus dem Standort Kühlungsborn, die haben so Hullerreifen gehabt und haben gehullert und dazu getanzt durchs ganze Hotel, haben also jeden Bereich des Hotels genutzt, um zu hullern, um sich fit zu machen, um wieder in Bewegung zu kommen. Weil das ist eine ganz große Aufgabe. Wie führen wir die Menschen zurück aus der Kurzarbeit, zurück in die täglichen Aufgaben? Die haben da ganz andere Gewohnheiten entwickelt. Mhm. Sie haben andere Jobs mit angenommen. Und das geht dann nicht von heute auf morgen, sondern da braucht es viel Feingefühl, Verständnis und Zeit vor allen Dingen, um die Menschen langsam wieder an diesen Schwerstjob auch zu gewöhnen. Denn das ist, Gastgeber zu sein, ist harte Arbeit.
Und ich vermute mal, diese ganzen Videos, die Sie angesprochen haben, kann man im Internet finden. Wenn man Bodo Jansen mit 2 S eingibt in den sozialen Netzwerken, ist man relativ schnell da.
Dann sind die sehr schnell da, genau. Okay.
Sie haben 2010 beziehungsweise vor 2010 das elterliche Unternehmen übernommen mit zahllosen Ferienwohnungen und mehreren Hotels an der Nord- und Ostseeküste und ich glaube auch in Berlin und anderen Orten. Relativ plötzlich nach dem Unfalltod ihres Vaters und haben 2010 dann eine Mitarbeiterbefragung gemacht, weil das Unternehmen nicht so richtig lief, wirtschaftlich gesehen. Tenor war, wir wollen einen anderen Chef als Bodo Jansen. Mhm. Hammer, oder?
Ja, ich glaube, der Mensch ist noch der gleiche, aber das, was damals so meinen wahren Kern bedeckt hat, konnte ich jetzt ein Stück weit offenlegen. Also ich glaube, dass ich mehr als Maske unterwegs war, eine Rolle gespielt habe, mehr als Objekt. Ich habe mich in einer Rolle gesehen, das Unternehmen irgendwie wirtschaftlich in eine gute Richtung zu führen und habe die Menschen dabei als Mittel zum Zweck dafür betrachtet. Also die Menschen waren Mittel zum Zweck dafür, dass das Unternehmen gut läuft. Und ich habe nicht den Menschen gesehen, ich habe nicht das Subjekt gesehen.
Mit dem, was dazugehört, dass sie dann eine Menge Geld verdienen, Statussymbole sich leisten können und irgendwie gut dastehen, großes Ego aufbauen können.
Oder? Genau, was habe ich da, also was die Frage war, was können die anderen dafür tun, dass es mir gut geht?
Ja.
Und das fanden die Mitarbeiter natürlich nicht so gut. Also das haben die auch gespürt, dass sie eben nur Mittel zum Zweck waren, dass sie degradiert waren zu einer Funktion, zu einem Arbeitsmittel, zu einem Instrument, was zu funktionieren hat. Und wenn es nicht funktioniert, dann eben sanktioniert wird. Mhm. Und das geht irgendwann, schlägt das aufs Gemüt und dann rennen die Menschen weg. Und das ist damals auch passiert.
Wegrennen heißt, es haben viele gekündigt, der Krankenstand war hoch und nach der Wende, die sie geschafft haben, war der Krankenstand niedrig und die allermeisten waren zufrieden und sie gelten mittlerweile als attraktiver Arbeitgeber. Diese Wende haben sie geschafft, unter anderem mit Unterstützung von mehreren Klosteraufenthalten in der Benediktinerabtei von Pater Anselm Grün in Münster-Schwarzach im Fränkischen. Was hat das katholische, das Ordensleben, das Klosterleben jetzt dazu beigetragen, sie auf einen anderen Weg zu gehen? Es hätte ja auch mit, sagen wir mal, mit weltlichen Beratern vielleicht anders laufen können.
Ja, es ging gar nicht so sehr um das Katholische, es ging auch gar nicht so sehr um den Orden. Es ging vielmehr in aller, wie ich erfahren und erleben durfte, um eine Struktur und Ordnung. Die Benediktiner leben ja das Ora et Labora und die Pausen strukturieren den Tag und nicht die Termine, wie in der Wirtschaft. Das heißt, es gibt viel Zeit für Stille. Und das, was ich gelernt habe, war, dass die Reflexion produktiver ist als die Aktion. Also Entwicklung findet nie in der Bewegung oder aus der Bewegung heraus statt. Das haben wir beim Sport. Wenn ich trainiere, dann wächst der Muskel nicht, sondern erst, wenn ich die Pause mache. Und das Kloster und die Struktur des Klosters haben mich in die Stille geführt, in die Ruhe gebracht, in die Ordnung gebracht. Und aus dieser Stille heraus ist dann etwas gewachsen, entstanden mit den Impulsen oder durch die Impulse auch von Anselm Grün. Und das war der Kern, also die Stille. Mir wurde vor kurzem die Frage gestellt, Bodo, was war denn der wirkliche Wendepunkt? Wo ist dort etwas mit dir geschehen? Und das war tatsächlich die Stille. Das war nicht der Moment, wo ich renne oder durch die Gegend gehe oder am Hamsterrad unterwegs bin, sondern das war der Moment, wo ich mich zurückgenommen habe, zur Ruhe gekommen bin, in mich hineingehört habe und vielleicht auch ein Stück weit die Stimme des Gewissens oder die Stimme des Herzens oder die innere Stimme gehört habe, die ja schon sehr starke Antworten darauf gibt, was ist denn das, wofür du jeden Tag aufstehen willst? Worum geht es denn im Leben?
Sie haben mehrere Bücher geschrieben, teilweise im Bestsellerstatus, unter anderem vor kurzem ein Buch, das da heißt Vertrau dir selbst und du schaffst fast alles. Und im Buch geht's schwerpunktmäßig um Abenteuerreisen. Einmal auf den Kilimanjaro, den höchsten Berg Afrikas, mit, ich glaube, an die 6000 Metern Höhe. Ja. Korrigieren Sie mich, wenn es nicht ganz stimmt. Habe ich, glaube ich, gefehlt. Wie viel?
Etwas über 5000.
Etwas über 5. Und die andere Geschichte ist eine Reise zum Nordpol. Oder am Nordpol, ja, ins ewige Eis.
In den Polarkreis, nach Spitzbergen, auf den höchsten Berg der Spitzbergen, auf den Newton-Toppen.
Ja.
War nicht ganz der Nordpol, aber es war mindestens genauso kalt.
und unter vergleichbar schwierigen Umständen, würde ich mal sagen. Wenn man beispielsweise diese Kilimanjaro-Besteigung sieht, das war, glaube ich, das erste große Projekt dieser Art, was Sie angezettelt haben. Das haben Sie Ihren Auszubildenden angeboten im Betrieb. Jetzt nicht allen, aber zumindest einigen. Und da waren Leute dabei, ganz normale Jugendliche, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Pfund zu viel auf den Rippen und wenig Sportlichkeit. Und das ist ja ein Hochenergieaufstieg. Also das schafft ja nur jemand, der topfit ist. Letztendlich haben es alle geschafft, außer der Chef selber. Mhm. Der war nicht auf dem Kilimanjaro. Was für ein Drama. Aber wie haben Sie die Jugendlichen fit gekriegt? Wie haben Sie die motiviert, sowas zu schaffen?
Ja, ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt war, dass sie sich in Bewegung, also weshalb sie sich in Bewegung gesetzt haben, war das Vertrauen in diese Menschen, das Zutrauen, das bedingungslose Vertrauen darauf, dass sie dazu in der Lage sind, das meistern zu können, auf der einen Seite, auf der anderen Seite es aber eben auch Dinge gibt, die wir nicht beeinflussen können im Leben. Also ob man dort oben ankommt oder nicht, liegt nicht nur in unserer Hand. Und das ist ja auch im Leben so. Wir wollen gerne alles unter Kontrolle haben, aber wir haben nicht alles unter Kontrolle.
Sie zum Beispiel hatten Herzprobleme.
Ich hatte Herzprobleme, ich hatte ein Vorflimmern und dann die Höhenkrankheit und bin bewusstlos geworden. Das kann jeden ereilen. Und ich denke, das ist auch ein Stück weit so im Leben. Und das war auch die Challenge dabei, eben nicht nur den Berg oder sich zu überwinden, den Berg dort zu besteigen, sondern im schlechtesten Fall auch damit umgehen zu müssen, wenn äußere Faktoren dazu führen, dass es nicht funktioniert. Und das kennen wir ja so gar nicht. Und das war sehr gut. Und die Menschen, das war mir wichtig, die sollten eine Erfahrung machen. Ich sage ganz gerne, das Wissen allein führt zu nichts. Und Wissen ist immer der Trostpreis. Und es geht darum, Wissen plus das Tun miteinander in Verbindung zu bringen. Und dann entsteht die Erfahrung. Und die Erfahrung ist es doch im Leben, die uns weiterbringt und nicht unbedingt das Wissen. Wenn es wirklich stressig wird, dann greifen wir selten auf unser Wissen zurück, sondern darauf, was in uns ist, was wir erfahren, was wir gefühlt haben. Und das war mir wichtig, dass die Menschen für sich Erfahrungen machen, die sie einfach auf ihrem weiteren Lebensweg unterstützen, auch sie dazu ermutigen, Risiken einzugehen.
Ja, so muss man mal dazu erklären, also das Risiko war jetzt deshalb auch begrenzt, weil die Jugendlichen vorher ein richtiges Trainingsprogramm bekommen haben, sind auch dann schon sozusagen als Vorprogramm mal auf die Zugspitze gestiegen, was auch ein Knaller ist. Ich habe selbst mal gemacht, da braucht man auch schon viel Fitness, um das durchzustehen. Und dann hat diese Besteigung des Kilimanjaro tatsächlich geklappt. Und welche Erfahrungen, würden Sie sagen, sind die wichtigsten, die die Jugendlichen dann anschließend wieder in das normale Berufsleben in ihrer Hotel- und Ferienwohnungsgruppe mitgenommen haben?
Ich glaube, eins der ganz großen Dinge war, dass wir uns die Zukunft, die wir betrachten, nicht zu große Berge aufbauen, sondern dass wir Schritt für Schritt gehen. Also manche Menschen verlieren ja die Hoffnung im Anblick eines zu großen Ideals. Ich will das, ich will das, ich will das, das muss ich erreichen. Und das auch noch, die Ausbildung, 3 Jahre und wie soll ich das alles schaffen? Und am Berg haben wir gelernt, dass es eben gar nicht so sehr darum geht, jetzt ständig auf die Zukunft zu schauen, sondern ganz besonders auch im Moment zu bleiben, Schritt für Schritt zu gehen. Das war Paspole Pole, unser Sherpa. Ja, also wie häufig habe ich gefragt, wie weit noch und ich habe keine Antwort bekommen. Es ging immer nur um den nächsten Schritt, um diese Gegenwärtigkeit. Ja, sich dagegen zu entscheiden, darauf zu warten, dass es besser wird, dass es anders wird, sondern wirklich in diesem Moment zu sein. Und das hat uns der Berg gelernt, dass das tatsächliche Leben im Hier und Jetzt stattfindet und nicht in der gedanklichen Vergangenheit und auch nicht in der Zukunft.
Sind Sie, Herr Jansen, auch heute Morgen um 4.15 Uhr aufgestanden?
Ja.
Wie jeden Tag?
Wie jeden Tag und das, obwohl ich nach
Samstag,
langer, langer
Sonntag, immer.
Immer. Ja. Und das, obwohl ich nach langer, langer Zeit mal wieder in einem Hotel in Hamburg war. Aber der Wecker ist, der innere Wecker ist da und das ist für mich auch eine ganz besondere Zeit. Denn wir leben ja in sehr turbulenten Zeiten und es braucht für mich eine Zeit am Tag, wo ich mich zurückziehen kann, wo ich ganz für mich sein kann, wo ich in die Stille gehen kann. Und dieses Morgens, sich in die Stille zurückzuziehen, erinnert mich tatsächlich an meine Kindheit. Wenn ich früher mal so Höhlen gebaut habe, Kinder bauen ja ganz gerne Höhlen. Und wenn das alles zu viel war, dann habe ich mich in der Höhle versteckt, die ich mir selbst gebaut habe. Und das ist so ein Gefühl von Geborgenheit. Hier findet mich keiner, hier bin ich für mich, hier kann ich für mich sein. Und genau dieses Gefühl, was ich damals als Kind in mir wahrgenommen habe, das ist das, was ich morgens auch habe, wenn ich diese Zeit habe und ich weiß, alle anderen schlafen noch. Ja, du störst keinen, keiner will was von dir, sondern du bist ganz für dich und bei dir. Und das, solange mir das bewahrt wird, kann der Tag ruhig turbulent werden.
4.15 Uhr geht es also los mit dem Aufstehen. 9 Uhr fangen Sie an zu arbeiten. Also da haben Sie ja durchaus ja so fast 5 Stunden für sich, inklusive Frühstück und dann doch mit wacher werdender Familie. 3 Kinder, Ehefrau. Und dann beginnt der Arbeitstag, von dem Sie sagen, 7 Stunden reicht, auch als Manager. Sie haben ein Unternehmen mit 650 Angestellten und wie viele Hotels und Ferienwohnungsbetrieben?
70 Hotels und Ferienwohnungsanlagen.
Also ja. Top-Management und trotzdem reichen 7 Stunden. Viele Manager arbeiten das Doppelte. Was machen die falsch?
Ja, das, was ich vor kurzem gehört habe, als ich mit einem CEO gesprochen habe, war, dass die großen wichtigen Entscheidungen immer noch irgendwo in der sogenannten Spitze zusammenlaufen. Und das ist tatsächlich bei uns gar nicht so sehr. Also über die letzten Jahre haben wir erleben dürfen, dass die Menschen bei uns im Unternehmen immer eher und mehr dazu bereit waren, Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, selbst Antworten zu finden auf die Fragen, die mir eine Situation gerade stellt. Und viele der Entscheidungen, die getroffen werden, erreichen mich gar nicht mehr. Und das ist natürlich etwas, was die Vielzahl der Entscheidungen, die viele Manager ja letztendlich auch zeitlich bindet, weil das ist der kritische Moment, diese Entscheidung. Und das liegt häufig daran, dass eben in manchen Unternehmen die Menschen zwar vielleicht die Erlaubnis, auch die Kompetenz dazu haben, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen, aber nicht die Bereitschaft. Und wir haben gelernt jetzt gerade in der Pandemie, dass es 2 ganz wesentliche Aspekte braucht, um dazu bereit zu sein, Verantwortung zu übernehmen. Das eine ist Vertrauen. Nämlich das Vertrauen, dass wenn ich eine Entscheidung treffe, dass da jemand dahinter steht. Wenn du weißt, wer hinter dir steht, ist es egal, was vor dir liegt. Und dass niemand vorher weiß, welche Entscheidung richtig und falsch ist. Aber sie wird getragen gemeinsam und wir lösen die Probleme, die sich schlechtenfalls daraus ergeben. Also es geht um das Vertrauen. Und das Spannende ist, Vertrauen kann ich nicht wollen. Also ich kann nicht dem Mitarbeiter sagen, so ich will jetzt, dass du vertraust. Das geht nicht. Sondern Vertrauen entsteht nur dann, wenn ich dem Menschen Gründe dafür liefere, dass er vertrauen will. Und das Gleiche ist mit der Verantwortung. Das Zweite ist der Sinn, wo es darum geht, wenn die Menschen einen Sinn erkennen, in dem, wofür sie sich einsetzen, dann überwinden sie ihre Angst davor, Verantwortung zu übernehmen. Also es geht um Sinn und es geht um Vertrauen. Und in den letzten 10 Jahren haben wir uns sehr intensiv genau damit beschäftigt. Also wofür setzen wir uns ein und wie gelingt es eben auch, Vertrauen aufzubauen?
Menschlich ist aber, dass man vielleicht faul ist, vielleicht auch dumm ist und da vielleicht nicht mitgeht, wie gehen Sie als Manager damit um?
Na, ich glaube, Führung bedeutet, gute Gründe zu vermitteln, sich in Bewegung setzen zu wollen. Und wenn die Menschen, ich glaube nicht, dass die Menschen von Natur aus faul sind. Ich habe da mal so eine Formel für mich gestaltet, im Sinn größer Angst oder Unlust. Also wann bewegen wir uns nicht, wenn wir Angst davor haben, zum Beispiel Verantwortung zu übernehmen, dann mache ich es nicht. Oder ich bin einfach zu gleichgültig, zu faul, ich habe keine Lust. Und das ist im Übrigen das Schöne an der Pandemie. Die Pandemie fragt nicht nach Lust und Unlust. Da müssen wir uns bewegen. Das ist natürlich, was viele Menschen irritiert. Und ich habe da ein Beispiel auch dafür. Ich wohne mit meiner Familie in so einem kleinen See. Und als jetzt vor Wochen es kalt war, da war der See so ein bisschen zugefroren. Und normalerweise hätte mich nichts aus meinem Homeoffice herausgetragen, ja, in die Kälte und schon gar nicht auf den See. Ne, da hätte ich Angst gehabt und hätte auch keine Lust gehabt. Wenn aber dann meine Kinder draußen gespielt hätten und sie wären auf das Eis gegangen und eingebrochen, dann hätte ich sofort den Sinn erkannt, jetzt schnell aufzuspringen und mich in die Kälte und auf das zu dünne Eis zu begeben, um mein Kind zu retten. Und das ist für mich so ein deutliches Beispiel dafür, wenn der Sinn nur groß genug ist, dann überwinde ich meine Angst und auch meine Faulheit, Bequemlichkeit und was da sonst den Menschen noch so unterstellt wird. Also es geht letztendlich darum, Gründe dafür zu finden und zu vermitteln, weshalb sich Menschen wirklich in Bewegung setzen.
Sie haben Betriebswirtschaft und Sinologie studiert, also China-Wissenschaften. Wären Sie das, was Sie heute sind, auch ohne diese China-Wissenschaftskenntnisse? Es spukt so ein bisschen im Kopf rum, dass die Chinesen vielleicht so von ihrer ganzen mentalen Einstellung zum Leben ja auf eine entspannte Weise rangehen, was man dann auch gerne nachmachen kann?
Gut, das Tao Te Ching sagt ja, dass immer dann, wenn es anstrengend wird, ist das Ego im Spiel. Ja, also wer Eindruck machen will, der verspürt Druck. Das ist so diese asiatische Herangehensweise. Wenn ich da kein Thema mit habe, dann setze ich mich auch nicht unter Druck. Ich glaube, dass ein Aspekt sehr, sehr dazu beigetragen hat, und das hat weniger mit der Einstellung und Haltung zu tun, sondern vielmehr mit der Sprache. Die Chinesen haben ja eine sehr bildhafte Sprachgestaltung, die Schriftzeichen haben eine sehr starke Symbolik.
Können Sie Chinesisch?
Nein, das ist ja zu lange her. Also ein paar Sätze gibt es.
Rudimentär zumindest.
Ich konnte mal rudimentär okay. Und ich habe dann auch mal was bestellt, aber was anderes bekommen. Also es ist schon sehr anspruchsvoll. In jedem Fall ist es so, dass sie eine sehr bildhafte Sprache haben. Und ich interessiere mich sehr für Sprache, ethnologisch und auch dieses bildhafte Sprechen. Dort habe ich erfahren dürfen, dass Menschen sich dadurch angesprochen fühlen. Dass es leichter bekömmlich ist, als wenn ich irgendwo in theoretischen Dingen mich begebe. Und das ist, glaube ich, diese Lust daran ist, glaube ich, mit dem Chinesischen entstanden.
Dann waren Sie als Student offenbar sehr ansehnlich, haben als Unterwäschemodel gejobbt. Darf man das heute noch sagen? Ja, ne, ist ja nichts Schlimmes
eigentlich. Das ist nichts Schlimmes, nein. Oder
haben Sie noch Fotos irgendwo im Keller? Zeigen Sie es Ihren Kindern?
Ja, die Fotos gibt es tatsächlich. Die Kinder interessieren sich nicht so sehr für das, auch nicht für das, was ich sonst im Unternehmen tue. Das ist also das, was ich tue, ist eher so der Auslöser für das Rolling Eye. Ja, das wurde bei den Kindern erfunden, glaube ich.
Also Augen nach oben rollen.
Ja, einmal so rollen.
Ist der Alte peinlich. Ja gut, das ist ja überall so.
Das, ne? Genau.
Wie alt sind Ihre Kinder?
Die sind ja 10, 12 und 14.
Genau das richtige Alter dafür.
Ja, perfekt.
Sie waren als Student ja auch mit einer gewissen Arroganz gezeichnet, eines Sohns reicher Eltern. Und dann die komplett negative Folge, sie wurden entführt, 8 Tage lang festgehalten und psychisch gefoltert durch mehrere Scheinhinrichtungen. Mit dem Ziel, dass ihre Eltern sie finanziell auslösen. Mhm. Was, glaube ich, nicht geklappt hat. Sie sind dann irgendwie anderweitig mit viel Glück freigekommen.
Es hat tatsächlich eine Lösegeldübergabe stattgefunden.
Ja.
Und danach sollte ich freigelassen werden. Das hat aber nicht, geschah nicht. Und im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass ich das nicht überleben sollte. Und durch einen zum Teil glücklichen Zufall haben die Polizisten mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung standen, dann die richtige Wohnung gefunden unter den 30, in der ich hätte sein können, und haben dann zugeschlagen und mich befreit.
Inwieweit verändert diese Erfahrung heute noch Ihr Leben? Also Sie sind Jahrgang 74, das ist jetzt gut 20 Jahre her, diese Entführung. Inwieweit betrifft Sie das heute noch? Im Positiven oder im Negativen?
Ja, im Negativen weniger. Uneingeschränkt im Positiven, weil ich dort in der Reflexion dieser damals sehr anspruchsvollen Zeit sehr viel über mich gelernt habe. gelernt habe, worauf es mir im Leben ankommt. Und die Reflexion dieser Zeit war auch sehr entscheidend für den Paradigmenwechsel letztendlich nicht nur im Leben, sondern auch im Unternehmen. Und auch in der Pandemie, wie wir sie jetzt erleben, hilft natürlich die Erinnerung an das, was mich damals durch schwere Zeiten geführt hat, auch hilft mir dabei, auch durch diese Zeit zu gehen. Und für mich ist so eine Erfahrung immer wie so eine Impfung. Also eine Krise bereitet mich auf die nächste Krise vor, dass ich darauf besser noch agieren kann, reagieren kann. Und ich glaube, dass es gar nicht so auf die Intensität der Krise ankommt, sondern dass jeder von uns als Mensch ja ein Leben lebt, in dem Krisen eine bedeutende Rolle spielen. Wir haben Entwicklungskrisen, wir haben Ereigniskrisen. Und jede diese Krise ist dafür gut, sich als Mensch ein Stück weiter zu entwickeln. Und das ist die große Chance.
Einer der Entführer hat später versucht, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Was ist da genau passiert?
Ja, er hatte mich über die sozialen Netzwerke angeschrieben und hat nach 18 Jahren, das fand ich sehr bemerkenswert, hat er um Vergebung gebeten. Und ich hatte schon lange damit abgeschlossen. Ich habe diesen Menschen schon lange zuvor vergeben, weil ich eben der Krise nachträglich einen Sinn geben konnte. Und immer dann, wenn ich einer Krise nachträglich einen Sinn geben konnte, ich also die Antwort darauf habe, wofür diese Krise gut war, dann fällt es natürlich leichter, jemandem zu vergeben. Und das hatte ich getan, aber er hatte mich angeschrieben und ich hatte das diesen Menschen nie gegenüber ausgesprochen. Ich hatte das mit mir klar gemacht und meine Familie wusste davon. Ja, und dann habe ich ihm eben geantwortet, dass ich ihm vergebe, weil ich fand das so bemerkenswert, wie sehr muss ein Mensch darunter leiden, dass er nach 18 Jahren, ja, nach dieser Tat um Vergebung bittet. Da muss irgendetwas Schwerwiegendes sein. Und es war ein sehr gutes Gefühl, zu versuchen, durch das Vergeben diesem Menschen seine Last zu nehmen. Und das habe ich auch im ganzen Körper gespürt. Das war eine sehr, sehr, sehr elementare Erfahrung in meinem Leben, wie sich Vergeben anfühlt.
War das dann mit einer Antwort auf die soziale Netzwerkfrage gegessen oder gab es da einen längeren Austausch?
Nein, das war gegessen dadurch. Ich habe diese eine Antwort gegeben und ihm und seiner Familie, seiner jungen Familie für die Zukunft alles, alles Gute gewünscht, von ganzem Herzen, dass er und seine Familie einen guten Weg für sich finden. Und damit war das durch.
Sie haben mit Ihrer Unternehmensgruppe, bestehend aus an die 70 Hotels und Ferienwohnungskomplexen, mit Ihren 650 Mitarbeitenden, so eine Art Claim oder Sinnspruch für eine Arbeitswelt mit mehr Sinn und Menschlichkeit. Wie sieht das konkret aus, wenn wir jetzt im Hotelbeispiel bleiben, an einer Zimmerreinigungskraft, am Beispiel einer Zimmerreinigungskraft, die ja eigentlich dann das ganz Normale macht, nämlich ein Zimmer aufräumen, Betten machen, Betten beziehen und dann geht es nach 5 oder 10 Minuten weiter ins nächste Zimmer. Warum hat eine mitarbeitende Person, die das in ihrem Unternehmen macht, möglicherweise mehr Sinn und Menschlichkeit auf der Habenseite als jemand in einem anderen Betrieb?
Ja, das hängt sehr stark von dem Motiv, von der Motivation dieses Menschen ab. Wenn dieser Mensch bei uns ist, um einfach gute Arbeit, gutes Geld für gute Arbeit zu bekommen und die durch uns vermittelten Angebote innerhalb des Unternehmens nicht sieht und nicht annimmt, dann ist es einfach ein Unternehmen, wo die Menschen vielleicht mehr zugewandter sind, besser aufeinander zugehen und vielleicht ein bisschen besser miteinander umgehen. Das ist nicht der entscheidende Faktor, sondern wirklich interessant ist das Unternehmen für Menschen, die ein Interesse daran haben, sich als Mensch, als Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Also Arbeit nicht nur als Möglichkeit verstehen, Geld zu verdienen, sondern als Mensch zu wachsen. Und das ist ja auch, wenn ich an den New Work denke, Friedhof Bergmann, der Begründer von New Work, sagt ja auch, New Work heißt, Arbeit darauf zu verwenden, die Selbstunkenntnis zu überwinden. Also ich benutze die Arbeit dafür, um mich als Mensch besser kennenzulernen, das Geheimnis, ja, was ich in mir trage, zu lösen, ja, das Rätsel zu lösen, das Geheimnis zu lüften. Und über die Arbeit habe ich sehr viele Möglichkeiten und gerade im Hotel über die Begegnung mit Menschen, mich selbst einfach ein bisschen besser kennenzulernen. Und wer zu uns kommt und nicht nur Geld verdienen will, sondern sich als Mensch wirklich entwickeln will, der findet ein Angebot, von dem ich sage, dass kein Unternehmen so ein Angebot bietet.
Wie kann ich mir das vorstellen? Beispielsweise für eine Spülkraft, die jetzt auch nicht viel Kontakt hat mit Gästen, allenfalls mit Kollegen in der Küche oder in der Spülküche.
Wie läuft das? Einmal das Angebot ist, das sind die Touren, die wir machen, eben nicht nur mit Auszubildenden jetzt auf den Kilimandscharo, sondern wir, die Mitarbeiter haben die Möglichkeit, mit nach Afrika zu fahren, Schulen zu bauen, Schulen zu eröffnen. Sie haben die Möglichkeit, ins Kloster zu gehen. Sie können sich mit Logotherapie beschäftigen. Also gibt es viele Programme, aber auch im Alltag. Ich habe da eigentlich ein schönes Beispiel, wenn ich den Spüler höre, dann denke ich an Frank. Und das manifestiert sich auch tatsächlich im Umgang miteinander. Ich erinnere mich, wie gesagt, an Frank, den Spüler, der in unserem Hotel auf Usedom arbeitet. Und vor 3 Jahren war ich dort, abends habe gegessen. Und in dem Hotel ist es so, ich habe überall so meine Rituale. Da habe ich ein Kartoffelschälmesser in der Hosentasche, wenn ich dort bin. Mhm. Weil nach dem Essen gehe ich dann in die Küche, um mit den Jungs noch Kartoffeln zu schälen. Das habe ich damals auch gemacht und Frank, der stand dort und ich kam mit Frank ins Gespräch und ich habe ihn dann gefragt, nicht wie viel Teller machst du, wie sauber sind die Teller, wie das, sondern ich habe ihn gefragt, was machst du denn, wenn du nicht spülst, was liebst du? Und er erzählte mir mit glänzenden Augen, dass er angefangen hat zu fotografieren. Und ich habe ihn gefragt, welche Motive suchst du dir aus? Und er hat dann Motive gefunden und gesucht und sich spezialisiert. Und er war Feuer und Flamme in dem Moment, wo er darüber sprach, wie er fotografiert. Dann war das Gespräch beendet. 3 Wochen später war ich wieder im Hotel, kam Frank auf mich zu und sagte, Bodo, ich habe was für dich. Und dann hat er 4 Kalender produzieren lassen, so CW-Kalender. Mhm. Und sagte, Bodo, hier, ich habe einen Kalender mit meinen ersten Fotos machen lassen. Einen für meine Mama, für meine Schwester, für mich und einen für dich. Und ich dachte, wow, das ist toll. Hab mir das angeguckt. Ich habe von Fotografie wirklich nicht viel Ahnung. Sah aber, dass das die ersten Bilder waren. Hab mich immer mal wieder gemeldet. Gesagt, das ist ein schönes Bild im Februar und das ist im Juni. Ein Jahr später, ich saß am Schreibtisch, kam eine Mitarbeiterin mit einem riesen Umschlag zu mir ins Büro und sagte, Bodo, Post aus Usedom, Frank hat geschrieben. Und was wurde geschickt? Ein noch größerer Kalender mit Bildern, von denen ich glaubte, dass sie nicht von dieser Erde sind. Die sind einfach so schön, hat sich so stark entwickelt. Dann hat das eine Kollegin gesehen, hat gesagt, den rufe ich an. Wir produzieren jetzt Prospekte und Kataloge und wir brauchen Bilder, den rufe ich an. Das Ende der Geschichte ist, dass Frank heute nicht nur Spüler ist, sondern seine eigene Fotoausstellung im Hotel hat, seine Bilder dort für gutes Geld verkauft und uns dabei unterstützt, unsere Marke zu präsentieren.
Und aber Sie haben ihn immer noch als Spülkraft, also auch nicht verloren.
Nein, er ist immer noch da. Ja. Und wenn ich jetzt mal an die klassische Leistungsgesellschaft denke, dann hätte ich versucht so, Frank, wie viel Euro brauchst du mehr, um wie viel mehr Teller zu spülen? Ja, wie viel Euro brauchst du mehr, um saubere Teller zu spülen? Mhm. Dann wäre er aber limitiert. Und so hat ein echter Sprung stattgefunden in eine ganz andere Ebene, dass er eben nicht nur spült, sondern auch das tun kann, was er liebt. Und das ist die Chance, ja, dass wir schauen, was ist das, was die Menschen lieben und versuchen, einen Raum zu schaffen im Unternehmen, das, was die lieben, tatsächlich zu leben.
Sie haben vieles in der Sendung dargestellt, was irgendwie nachahmenswert ist, Motivation der Mitarbeiter, den Mitarbeitern Möglichkeiten geben, beispielsweise durch Exkursionen nach Afrika ganz andere Erfahrungen zu sammeln oder durch Klosteraufenthalte. Kostet natürlich alles auch Geld. Jetzt verdienen Sie als Hotel- und Ferienwohnungsunternehmer im Moment quasi ja sehr wenig bis gar kein Geld. Ist das in der Krise trotzdem haltbar?
Ja, wir haben auch in diesem Jahr und im letzten Jahr Schulen gebaut in Afrika, weil Mitarbeiter, wir eben schon Vereine gegründet haben. Wir sind auf dem Wandel zu einer Stiftung, aber solange die noch nicht steht, haben sie Vereine gegründet, einen Verein gegründet, Obstalsboom Herzensangelegenheiten. Und dort sammeln sie natürlich all die Spenden, die eingehen und das, was aus dem Unternehmen dort auch einfließt.
Den Begriff müssen wir noch kurz erklären. Obstalsboom ist eigentlich ein Friesisch, sie kommen aus Ostfriesland, mhm. Das ist eigentlich ein friesischer Begegnungsplatz aus dem Mittelalter.
Genau.
Der so aussieht wie so eine Art Altar oder so.
Ja, das ist eine sogenannte Tinkstätte, wo sich vor 700, 800 Jahren die Häuptlinge getroffen haben, um dort einmal im Jahr, am Olle Mai, am 1. Mai, eben dort Rat zu halten über die sogenannte friesische Freiheit, die ausgedrückt wird in dem Spruch lieber Tod als Sklave. Also die Freiheit ist für die Ostfriesen und Friesen ein sehr wichtiger Begriff und es ist ja heute auch sehr, sehr beliebt, über Freiheit zu sprechen, über Selbstbestimmung zu sprechen. Und das ist dieser Ort. Und die Mitarbeiter haben eben einen Verein gegründet, Herzensangelegenheiten. Und dort haben sie das Geld gesammelt für eben diese ganzen Projekte. Und wir machen gerade sehr viel im sozialen Bereich. Ich habe bei den Trinkgeld-Challenge gerade ein Video hochgeladen. Da haben Mitarbeiter Herzenskissen selbst genäht für Kinder im Hospiz. Oder aber jetzt gerade nicht. Sonst bieten wir Familien mit Kindern nochmal die Möglichkeit, kostenlos für sie als gesamte Familie vielleicht noch ein letztes Mal in den Urlaub gehen zu können, weil das Kind sehr krank ist und das Kind vielleicht danach nicht mehr existiert. Mhm. Also, und ich glaube, dass das auch etwas ist, was den Menschen so bedeutsam ist, dass sie sich dafür einsetzen können, etwas für andere zu tun. Und das geschieht jetzt genau so, auch in der Pandemie. Also gerade jetzt ganz besonders. Also, wenn
die Frage ist nur, das klingt alles wunderbar. Also an einem Ostersonntag, das Schönste, was man eigentlich hören kann, ist im Grunde fast ja wie die gelebte Nächstenliebe, ja. Aber kostet Geld, was Sie eigentlich jetzt gerade nicht verdienen. Wie finanzieren Sie das?
Ja, wir finanzieren das tatsächlich aus den Rücklagen auch ein Stück weit heraus. Wir haben in den letzten 10 Jahren als Unternehmerfamilie keine Entnahmen gehabt. Ich arbeite, ich bekomme Gehalt, wie jeder andere auch. Das ist auch nicht bedeutsam hoch. Wir haben uns den Faktor zum Beispiel vom niedrigsten Gehalt bis zum höchsten Gehalt, haben wir den Faktor 4,5. Also das ist tatsächlich überschaubar. Und wir haben Rücklagen gehabt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite konnten wir das letzte Jahr durch die hohe Verantwortungsbereitschaft der Mitarbeiter, die Zeit, die wir öffnen durften, sehr gut nutzen, um die Kornspeicher wieder zu füllen. Das hat sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Wir waren in allem sehr schnell, effizient und energieschonend. Und der Staat bietet Möglichkeiten, jetzt in dieser Situation auch, wenn sie gut genutzt werden, die, ich darf sagen, bei uns tatsächlich ausreichend auch sind. Wir kommen gut über die Runden und können die Zeit jetzt nutzen, in die Entwicklung zu gehen. Und das kostet natürlich auch Geld. Aber dieses Geld ist vorhanden. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Dann, das ist möglich, ja.
Apropos Geld, Ihre Mitarbeiter können teilweise selber bestimmen, wie viel sie verdienen. Nehme ich jetzt einen durchschnittlichen Angestellten im mittleren Management, was weiß ich, vielleicht ein Leiter eines ihrer Hotels, und der würde vielleicht, ich weiß jetzt nicht, 80.000 Euro im Jahr verdienen, und dann sagt er, oh, ich hätte gerne lieber 100.000 oder 120. Wie geht das?
Habe ich tatsächlich nicht erlebt, aber wenn Sie über den Hoteldirektor sprechen, den letzten Hoteldirektor, der zu uns gekommen ist, das war sehr spannend, auch wie er Direktor geworden ist, denn er hatte sich gar nicht als Direktor beworben, sondern als Rezeptionskraft und hat gesagt, ich will einfach nur Umsatzboomer werden, also Mitarbeiter werden, ich will einfach nur Mitarbeiter werden. Und er hat dann, saß mit 3 anderen zusammen und die hatten die Aufgabe für sich herauszufinden, wer von den 3 denn jetzt tatsächlich formal die Verantwortung für dieses Hotel übernimmt. Und dazu hatten sie 3 Wochen Zeit und dann sind sie durch die anderen Hotels gereist und auf diesem Weg, auf dieser Reise haben sie dann herausgestellt, okay, dass dieser Direktor Hauke dann der Hauptverantwortliche wird. Und dann war ich mit ihm im Gespräch und habe gesagt, ja, so was die anderen so verdienen auch, die so auch wie er arbeiten. Und er sagt dann, nee, das ist ihm vollkommen zu viel, damit hat er gar nicht gerechnet, er hat sich eigentlich als Rezeptionsmitarbeiter beworben, er kommt mit weniger aus. Also das ist so ein Beispiel. Wir haben aber auch Bereiche bei uns, da haben die Mitarbeiter wirklich ihr Gehalt ohne Vorgaben selbst bestimmt und sie regulieren das auch selbst. Sie kommen einmal im Jahr zusammen, schauen sich die Entwicklung ihres Bereiches an und sagen auf Stundenlohnbasis, okay, wie ist es dieses Jahr gelaufen? Erhöhen wir unseren Stundenlohn oder reduzieren wir den Stundenlohn auch?
Können wir das funktioniert? Jetzt
schon? Das funktioniert dann, wenn die Menschen ihr Selbstwertgefühl nicht abhängig machen von der Zahl, die unten rechts auf dem Gehaltscheck steht. Also wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft und in der Leistungsgesellschaft identifiziere ich mich als Mensch häufig mit dem, was ich bekomme, was ich habe, was ich erreiche. Ne? Ergebnis, das ist das, worüber ich mich identifiziere. Und solange das der Fall ist, mein Selbstwertgefühl genau davon abhängig ist, ob ich ein Eckbüro habe oder ein großes Auto fahre, also wenn mein Wert als Mensch daran bemessen wird, dann ist es nicht möglich. Der Weg, der dort vorauszugehen ist, ist, dass die Menschen sich davon entkoppeln, dass sie sich ihrer selbst bewusst werden und sagen, mein Wert ist nicht größer oder niedriger, nur weil ich ein anderes Gehalt bekomme. Das ist der entscheidende Punkt. Und wir haben auch Schiffbruch erlitten. Wir haben in Bereiche hinein, wo die Menschen sich noch nicht so sehr mit dieser Entwicklung auseinandergesetzt haben, mit ihrer Entwicklung, haben wir das auch reingebracht und es krachen in die Hose gegangen. Die haben sich gestritten, die haben sich die Augen ausgekratzt.
Hätten wir jetzt auch gewundert, wenn das nicht der Fall gewesen
wäre. Nein, das ist tatsächlich so. Und also das heißt auch, dass diese Freiheit, die zu ermöglichen, bedarf einer Vorbereitung. Das kann ich nicht unvorbereitet tun und schon gar nicht dann, wenn Menschen vielleicht Freiheit verwechseln mit Willkür, vielleicht sogar egozentrischer Willkür und darüber die Verantwortung vergessen. Also Freiheit und Verantwortung miteinander zu verbinden, das ist eigentlich die Aufgabe.
Sie haben die These aufgestellt, habe ich in einem Ihrer Werke gelesen, dass wir, oder viele von uns sind ja Kriegsenkel mit also traumatischen Erlebnissen, die unsere Vorfahren während der Kriegszeit durchmachen mussten. Und dass das nach wie vor heutzutage noch unser Selbstbewusstsein drückt. Nicht das Selbstbewusstsein eines jeden Menschen, aber von einigen Menschen. Für wie relevant kann man solche Gedankengänge sehen? Für wie relevant halten Sie das?
Na, ich glaube, dass in dem Verhalten eines jeden von uns sich das Verhalten vorangegangener Generationen widerspiegelt. Es gibt ja Glaubenssätze. Ohne Fleiß kein Preis, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst. Was sollen die Nachbarn sagen? Das sind natürlich Dinge, die damals extrem wichtig und relevant waren, um zu überleben. Was sollen die Nachbarn sagen, war in der Kriegszeit sehr wichtig. Da durften die Nachbarn nichts sagen, weil dann kam man auf den Tisch und hatte Probleme. Und damals waren sie extrem relevant und heute verlieren sie an Relevanz, weil wir ganz andere Rahmenbedingungen haben, aber sie prägen unser Verhalten. Also ohne Fleiß kein Preis. Ne? Dieses Versprechen an die Zukunft, du musst nur fleißig genug sein, dann wirst du glücklich. Ja, aber auf dem Weg zum Himmel wird der Weg zur Hölle. Und das war ja das, was die Menschen damals erlebt haben. Dass sie nichts hatten, in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen sind und sich für alles ins Kreuz und legen mussten, um irgendetwas zu bekommen, was ihnen hilft. Und dieses Verhalten, das wird ja in der Erziehung weitergegeben. Ich denke an die Harrer, das ist damals eine Ärztin gewesen, die hat das Buch geschrieben, Die deutsche Mutter und ihr ärztes Kind. Und da ging es um Leistungsbewusstsein und darum, sich anpassen zu können. Eigenverantwortlichkeit und Persönlichkeit spielte gar keine Rolle, denn das war nicht das Menschenbild, das damals gebraucht wurde. Es wurden damals Menschen gebraucht, die sich anpassen konnten und die leisten konnten, die funktionieren konnten. Das begann schon in der Gründerzeit mit Beginn der Industrialisierung. Da zählte die eigene Meinung nichts. Es musste funktionieren, schnell und effizient sein. Und das sind natürlich ganz andere Rahmenbedingungen und Erfordernisse, die wir jetzt haben. Da brauche ich Menschen, die eben nicht nur funktionieren und sich anpassen.
Hochinteressante Zeit liegt hinter uns. SWR1 Rheinland-Pfalz Leute mit Unternehmer und Buchautor Bodo Jansen. Ich empfehle sehr das neue Buch, das am 19. April erscheint, Eine Frage der Haltung, und das bereits erschienene Buch Vertrau dir selbst und du schaffst fast alles. Herzlichen Dank für den Besuch bei Leute. Zum Schluss ist Geschenkezeit. Sie sind Familienvater mit 3 Kindern, haben wir schon darüber geredet. Und Sie verbringen wahrscheinlich, wie alle anderen auch, mehr Abende zu Hause, vielleicht auch hier und da mal langweilige Abende, weil man vielleicht irgendwie dann vielleicht auch ein bisschen Lagerkoller hat und keine Lust hat, aufeinander rumzuhängen. Und ich möchte Ihnen gerne schenken ein Spiel, das ich ausprobiert habe, heißt Dixit. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Spielregel ist ganz einfach erklärt. Sie kriegen eine Karte mit einem eigentlich gar nicht zu erkennenden Bild, müssen aus diesem Bild ihren Mitspielern etwas vorerzählen oder vorspielen oder vorsingen, völlig frei. Es muss so gut sein, dass es wenigstens einer erkennt, was sie meinen. Und es darf aber nicht so gut gespielt, erzählt, erklärt sein, dass es alle erkennen. Und das ist eine sehr schöne, wie ich finde, kreativitätsfördernde Geschichte, die einer ganzen Familie Spaß macht.
Ach, das ist eine tolle Idee. Das reiche ich Ihnen
gerne über die uns trennende, aus Corona-Gründen trennende Plexiglasscheibe.
Jawohl, rüber. Also vielen, vielen Dank dafür. Es ist tatsächlich so, dass wir doch häufig spielen und jetzt die Abwechslung da reinkommt und wir wieder eine neue Aufgabe haben. Toll, danke.
Wunderbar. Danke für den Besuch bei Leute und alles Gute.
Danke, vielen Dank.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.